Herzlich willkommen bei Insel Liebe, dem Podcast von der Insel Wangerooge. Hier tauchen wir ein in das Leben auf dieser ganz besonderen Nordseeinsel, entdecken ihre Geschichten, ihre Menschen und ihre einzigartige Atmosphäre. Mach es dir gemütlich und lass dich von der Insel Liebe verzaubern.
Ja, willkommen zur Inselliebe, dem Podcast von Wangerooge. Und wir sprechen hier mit Menschen, die die Insel zu dem machen, was sie ist. Ein Ort zum Durchatmen, zum Erleben und ganz ehrlich auch zum Verlieben. Ich bin Birgit Eschbach und ich begleite euch durch diese neue Folge und zwar mit viel Natur, einer Portion Neugier und echten Inseleinblicken. Der Sommer, der ist in seiner vollsten Blüte und ich kann euch nur sagen, auch danach beginnt auf Wangerooge nochmal eine ganz, ganz besondere Zeit. Denn ab September, Ende September verändert sich die Natur, das Licht, das wird weicher. Das ist eine Phase, die ich ganz besonders liebe, wenn sich das Licht so verändert und wenn wir diesen Spätsommer haben. Und auf der Insel wird es auch ein bisschen stiller. Und mit Rika Beven, der Tourismusleiterin von Wangerooge, blicke ich jetzt mal zurück auf diesen ersten Teil des Sommers und freue mich auch auf das, was die Insel im Herbst bereithält. Hallo, liebe Rika.
Hallo.
Du, bei euch steht ja ein aufregender Sommer ins Haus, ne? Du bist schon umgezogen.
Ja, genau. Wir wählen ja diesen Sommer auch einen neuen Bürgermeister, aber in erster Linie kümmern wir uns natürlich jetzt darum, dass unsere Gäste hier zufrieden sind und dass wir den Sommer gut über die Bühne kriegen.
Du, aber auf diesen Bürgermeister müssen wir mal ganz kurz zu sprechen kommen, weil das ist ja unfassbar. Ihr habt die Stelle ausgeschrieben und das hat ja für eine, also wirklich für eine nationale Aufregung gesorgt, ne?
Ja, wobei so ist es ja nicht ganz richtig. Also es gab drei Parteien, die einen gemeinsamen Kandidaten gesucht haben, der zu unterstützen ist. Also die Verwaltung hat tatsächlich mit dieser Ausschreibung gar nichts zu tun.
Und siehst
du, aufgrund von Neutralitätsprinzipien sind wir da natürlich auch komplett raus, was das Thema angeht.
Siehst du, haben wir das schon mal klargestellt? Also drei Parteien haben einen Bürgermeister gesucht. Hast du ein Gefühl dafür, sind da Säcke angeschleppt worden oder sind drei Bewerbungen gekommen?
Nee, ich würde mal sagen, ein Drittel von unserem Leuchtturmwärter gesucht ungefähr gewesen. Aber jetzt warten wir es mal ab. Also wir starten da jetzt erstmal entspannt rein.
Alles klar, okay. Ja, wie war dein Sommer bislang?
Ja, sehr schön, ne? Also wie gesagt, Hauptsaison ist für uns alle ja immer stressig. Es weiß jeder, wie es ist, Fachkräftemangel, Probleme. Aber wir geben unser Bestes, dass sich alle wohlfühlen und dass das Veranstaltungsprogramm schön bunt ist und dass alle freundlich sind. Also ich glaube, so weit, so gut, würde ich mal sagen.
So weit, so gut. So gut, so weit. So heißt der Podcast vom Niederrhein. Du, eins hast du uns ja überhaupt noch nie verraten. Was ist deine Lieblingseissorte eigentlich?
Meine Lieblingseissorte bei Ronja und Wilko, also den Eltern von Bendix, wer die letzte Folge verpasst hat.
Deswegen frage ich.
Meine Lieblingssorte ist tatsächlich gesalzenes Karamell.
Oh, okay. Du, das war so eine tolle Folge. Also wir haben ja ein unfassbares Feedback bekommen und bei dir ist wahrscheinlich auch viel, viel Gutes angekommen, oder?
Ja, also die Kinder haben das wirklich, wirklich richtig cool gemacht, das muss ich auch sagen.
Das fand ich auch sehr schön und das ist auch irgendwie toll, dass das sowohl von Besuchern der Insel, aber als auch von Insulanern, dass es halt, dass sie sich auch so gefreut haben, dass die Kinder zu hören waren. Wir haben gleich auch einen Gast im Studio, der sich auch über diese Folge sehr gefreut hat. Also Salted Caramel. Gut, Salted Caramel hört sich schon so ein bisschen auch nach Ausgehen im Sommer an. Nicht mehr so nach diesem Hochsommer frische Zitrone, es muss irgendwas super Abkühlendes sein, sondern es darf schon so ein bisschen Richtung, was gibt's da von Mövenpick? Immer diese Wintereissorten, die machen auch gerne sowas wie Salted Caramel. Was erwartet denn Gäste eigentlich so im Herbst auf der Insel?
Also Richtung Herbst haben wir die Zugvogeltage, wir haben ein Miesmuschelfest, also dann gibt's auch kulinarisch geht's tatsächlich wieder los, dass man Miesmuscheln essen kann in allen Monaten mit Ehr. Das ist hier was Besonderes. Wir haben jetzt im September noch unsere Lichtwochenveranstaltung, genau, Ende August noch den Inselzauber, das ist noch so eins der letzten Highlights im Spätsommer-Sommer, würde ich sagen. Mhm. Genau, und dann dürfen sich alle vor allem auf die Zugvogeltage im Oktober freuen.
Ja.
Also mein persönliches Highlight davon ist immer diese Veranstaltung mit dem Zug zum Vogelzug. Das finde ich einfach großartig, aber da will ich jetzt auch niemandem hier vorweggreifen.
Gut, da kommen wir gleich zu. Wir stellen gleich, holen gleich den Gast ins Podcast-Studio rein. Aber nochmal ganz kurz dazu. Es sind ja jetzt möglicherweise ganz viele, die den Podcast hören im August und die im Strandkorb liegen und die so eine Sehnsucht nach der Insel, die sich wirklich verliebt haben, eine Sehnsucht nach Wangerooge verspüren und am liebsten gar nicht mehr von der Insel wegfahren würden nach ihren Sommerferien. Kommt gerne nochmal wieder. Also es gibt ja so einen Spruch, auch der Herbst hat schöne Tage. Und wir möchten euch gerne mit dieser Folge jetzt auch so ein bisschen ja Lust darauf machen, auch zu einer anderen Jahreszeit einmal auf die Insel zu kommen. Deswegen jetzt im Hochsommer schon dieser Ausblick eben auf diese schönen Feste, feste Anlässe, wie zum Beispiel die Zugvögeltage. Aber was wir auch gerne heute einmal vorstellen möchten, ist das Nationalparkhaus. Das ist ja auch eine Besonderheit, die ihr auf der Insel habt und die ja nun auch durchaus ein wirklich tolles touristisches Angebot ist. Erzähl uns doch dazu mal ein bisschen was.
Ja, unser Nationalparkhaus ist eigentlich eines der Hauptveranstalter, sag ich mal, was Naturerlebnisse angeht. Klar, Wattwanderung kennt jeder, wenn man an die Nordsee fährt. Da gibt's aber auch ganz, ganz viele andere tolle Veranstaltungen und Bildungsangebote, die unser Nationalparkhaus und die Kolleginnen und Kollegen dort anbieten und was wirklich den Sommer sehr attraktiv macht für Jung und für Alt. Die Ausstellung ist toll, also es lohnt sich in jedem Fall da mal vorbeizuschauen.
Okay, und du hast jetzt jemanden ins Studio eingeladen, der dieses Haus kennt wie seine Westentasche, ne?
Genau. Annabelle ist bei uns Hausleiterin im Nationalparkhaus, ist seit letztem Jahr September bei uns auf der Insel und wir freuen uns, dass sie bei uns angekommen ist.
Dann sagen wir herzlich willkommen, liebe Annabelle.
Ja, hallo.
Annabelle, stell dich doch gerne den Hörern unseres schönen Podcasts einmal vor.
Ja, mein Name ist Annabelle Mempel. Ich komme eigentlich aus Südhessen, also ich bin nicht in der Nähe vom Meer aufgewachsen und ich bin jetzt seit letztem Jahr September hier die Hausleitung im Nationalparkhaus, im Rosenhaus hier auf Wangerooge, bin dann auch für den Job hierher gezogen, habe jetzt so fast ein ganzes Jahr miterlebt hier auf Wangerooge und fühle mich bis jetzt sehr, sehr wohl hier.
Also was für eine spannende Geschichte. Wir werden mit dir gleich auch nochmal darüber sprechen, wie deine Stationen waren, bis dass du auf die Insel Wangerooge gekommen bist. Und auch zu diesem besonderen Beruf, das ist schon auch wirklich mal interessant, wie es von Hessen über Zwischenschritte, zu denen wir später kommen, wie es dann auf die Insel gekommen ist. Aber vorab, du bist jetzt ein Jahr da, bist du happy, du hast deinen ersten Winter überlebt, gefällt's dir, bleibst du?
Ja, es gefällt mir richtig gut. Ich warte irgendwie noch so ein bisschen drauf, dass man aufwacht und sich so denkt, ah, deswegen, so jetzt. Aber es kommt irgendwie nicht. Genau, ich bin im September gekommen, habe dann direkt die Zugvogeltage letztes Jahr mitgenommen, direkt ja. Nach meiner Einarbeitungszeit. Dann kam der Winter, der war schon ganz interessant, aber ich hatte auf jeden Fall auch richtig viel zu tun, einfach durch die Einarbeitung, muss richtig viel aufarbeiten. Zu dem Job gehört richtig viel, was ich dann alles erstmal lernen musste. Ich habe dann auch für meinen Wattführerschein gelernt. Das heißt, es gab richtig viel zu tun im Winter und jetzt im Sommer kann ich eigentlich die Zeit genießen, die schöne Insel genießen, auch wenn wir jetzt in der Hochsaison auch im Haus richtig viel zu tun haben.
Und hast du dann auch schon deine Lieblingseissorte auf der Insel entdeckt?
Ja, die habe ich auch direkt schon im Winter entdeckt. Meine Lieblingseissorte ist nämlich Zimtsahne und das ist ein richtig gutes Wintereis. Das ist sehr schön.
Das hört sich wirklich klasse an. Ja, super. Also das heißt, im Winter gibt es auch Eisdielen auf Wangerooge, die aufhaben und wo man sich ein schönes, selbstgemachtes italienisches Eis holen kann.
Ich glaube, den ganzen Winter hat die Eisdiele nicht auf. Das war bestimmt dann noch so im Oktober, wo ich das noch probieren konnte. Mhm. Dann träumt man aber den ganzen Winter von und freut sich dann im Frühjahr, wenn sie endlich wieder auf hat. Also das ist generell hier auf der Insel so. Man lernt halt sehr bestimmte Sachen zu schätzen, die man auf dem Festland eigentlich dauerhaft hat. Hier natürlich nicht die ganze Zeit, aber das finde ich eigentlich total schön, weil man es einfach zu schätzen lernt und sich dann umso mehr drauf freut.
Das glaube ich, weil Sehnsucht ist auch ein schönes Gefühl und sich auf etwas zu freuen und auch mal etwas zu vermissen ist toll. Aber ich glaube, also vielleicht gibst du mir da recht, ich bin ja auch erst vor einiger Zeit nach Ostfriesland gezogen. Ich finde auch so dieses sich auch mal begnügen, also mit dem, was da ist und schauen, was man hat und damit was machen. Also sei das jetzt im Winter, sei es aber auch mal konkret mit irgendwelchen Lebensmitteln, wenn nicht alles so verfügbar ist. Das ist auch eine schöne Erfahrung und lehrt einen auch wieder so ein bisschen so diesen Respekt und die Achtung vor dem, was da ist. Und da sind wir fast schon auch bei der Natur, die da ist und mit der wir dann im Rhythmus leben, oder?
Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Mir tut das total gut, nicht immer alles machen zu können, nicht immer alles haben zu können, sich auch ein bisschen einzuschränken. Wenn ich dann mal aufs Festland fahre, dann freue ich mich auch, da mal andere Sachen auszuprobieren, die wir jetzt hier auf der Insel nicht haben. Aber es bringt auch einfach eine Ruhe. Man kann halt nicht immer einkaufen gehen, man kann nicht immer alles sofort erledigen. Man muss sich einfach auch ein bisschen gedulden. Und mir tut das eigentlich ganz gut. Ich habe vorher in einer Großstadt gewohnt und da ist es ein sehr schöner Kontrast jetzt zu.
Ich finde auch, das hat mehr Vorteile als Nachteile. Es macht was mit einem, das ist sehr schön. Ja, wir schauen jetzt mal so ein bisschen vom Großen ins Kleine, vom Wattenmeer, UNESCO-Weltnaturerbe, vom Nationalpark ins Nationalparkhaus und wollen auch mal so ein paar Begrifflichkeiten für unsere Hörer einordnen. Was ist eigentlich ein Nationalpark?
Genau, also es ist immer ganz gut, da über die Begriffe nochmal nachzudenken. Und es weiß ja jetzt auch nicht vielleicht jeder, was ein Nationalpark ist. Wir haben auch unterschiedliche Naturschutzkategorien hier in Deutschland. Also hier in Deutschland, das ist von Land zu Land auch unterschiedlich, ist der Nationalpark eben die höchste Schutzkategorie. Und da versuchen wir eben die menschlichen Eingriffe relativ so gut es geht zu minimieren. Also dass wirklich Natur Natur sein darf, dass sie in Ruhe gelassen wird und dass wir als Menschen jetzt nicht so den großen Einfluss darauf haben. Das bedeutet eben Nationalpark. Das bedeutet eben, es muss geschützt sein, es muss ein geschützter Bereich sein. Der muss besonders sein, also eine besondere Eigenart haben, wie zum Beispiel das Wattenmeer hier bei uns. Und soll so weitestgehend erhalten bleiben, so wie es eigentlich gerade ist.
Ja, Nationalpark und mit der Besonderheit Nationalpark aufgrund des Wattenmeers. Gib uns da doch auch mal eine Einordnung zu. Was ist ein Wattenmeer?
Genau, also hier haben wir eben das Wattenmeer. Wir haben drei unterschiedliche Nationalparks. Das bedeutet, das Wattenmeer ist kein großer Nationalpark, sondern Nationalpark bedeutet immer, es ist Landessache. Das heißt, wir haben einen Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer, einen Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und einen Nationalpark Hamburg-Wattenmeer. Das heißt, drei Nationalparks, die alle das Wattenmeer schützen, das wir hier vor der Küste haben und eben das charakteristische Landschaftsbild eben schützen. Also wir wollen das Wattenmeer so erhalten, wie es gerade ist und da einfach Natur Natur sein lassen. Das ist vielleicht noch ganz interessant zu wissen, jetzt hier bei uns im Nationalpark, wir haben drei unterschiedliche Zonen. Das ist eigentlich so das Wichtigste, was man mitnehmen sollte, wenn man mal vom Nationalpark hört. Wir haben die Ruhezone, das ist so die größte Zone, in der wirklich Natur in Ruhe gelassen wird und geschützt wird. Die sollte man auch nur auf zugelassenen Wegen eben betreten. Dann haben wir auch die Zwischenzone. Da kann man sich ein bisschen freier bewegen. Da machen wir dann zum Beispiel auch unsere Wattführungen in der Zwischenzone. Und dann gibt es auch noch die Erholungszone. Das ist die kleinste Zone im Nationalpark, nur 1% ungefähr. Und die ist dann eben zur touristischen Nutzung gedacht, aber auch vor allem für die ruhige Erholung. Also zum Beispiel hier auf Wangerooge der Badestrand wäre dann in der Erholungszone. Da darf man dann auch mal Drachen steigen lassen und sich wirklich ruhig erholen. Aber eigentlich ganz Wangerooge gehört eben zum Nationalpark, in der wir eben die Natur schützen. Es gehört auch nicht nur das Wattenmeer dazu. Das Wattenmeer macht so ungefähr 40% aus, sondern auch natürlich das Meer, was wir ja hier auch haben. Und dann auch ein bisschen Festland und die Inseln, also auch an der Küste. Das gehört auch alles so zum Wattenmeer.
Ja, es ist ein riesiges Areal. Und du hast es gerade schon gesagt, man überlässt es auch der Natur. Das ist ja dann auch so, dass zum Beispiel auch, man auch nicht in die Flora und Fauna eingreift in manchen Arealen, wo man dann wirklich auch sagt, auch das soll wirklich komplett sich selbst überlassen sein. Ne?
Genau, und das ist schon spannend. In diesen Regeln, die halt über die Zonen eigentlich kommen, da stehen dann auch relativ oft Schilder, also man muss sich da jetzt nicht sorgen, dass man irgendwie falsch abgebogen ist. Das erkennt man eigentlich immer ganz gut, aber es gibt natürlich auch allgemeine Hinweise, an die man sich im Nationalpark halten sollte, also vor allem die Tiere in Ruhe lassen oder nicht beunruhigen, die wir eben hier haben, keine Pflanzen zu entnehmen, also alles an seinem Platz zu lassen, da wo es ist und natürlich auch keine Lebensräume zu zerstören. Also es geht wirklich darum, die Natur in Frieden zu lassen und auch ein Teil davon sein zu können, ohne eben einen großen Einfluss darauf zu haben.
Jetzt sprichst du schon Sachen an, nicht anzufassen oder liegen zu lassen. Wie ist denn das so mit Muscheln sammeln am Strand? Jetzt mal ein ganz praktisches Beispiel. Oder ich möchte mir so ein Reagenzgläschen mit Sand mit nach Hause nehmen, Wangerooger Sand, weil ich das gerne bei mir im Wohnzimmer dekorieren möchte.
Also ich glaube, das mit dem Sand, das ist hier auf jeden Fall immer ein schwieriges Thema. Den würde ich lieber hier lassen. Das ist sehr teuer, den Sand hier von A nach B zu bringen. Den würde ich auf jeden Fall lieber hier lassen. Muscheln darf man natürlich gerne ab und zu mal sammeln. Also vor allem, wenn man sich so ein bisschen auskennt und weiß, dass es keine geschützten Arten sind. Geschützte Arten sollten immer da bleiben, wo sie sind, auch wenn es nur Muschelschalen sind. Aber mal eine Herzmuschel mitnehmen, davon haben wir hier wirklich viele, wenn man sich sicher ist, dass sie nicht mehr lebt. Also zum Beispiel jetzt am Badestrand, da liegen eher die offenen Schalen. Im Watt findet man dann eher nochmal eine lebende Muschel. Die sollte dann natürlich auch da bleiben, wo sie hingehört.
Mhm. Rika, vielleicht nochmal gerade eine Frage an dich. Wir haben jetzt gerade gesagt, der Sand ist hier sehr wertvoll. Wie viel Sand müsst ihr jedes Jahr neu aufschütten?
Das ist vollkommen unterschiedlich, das kann man überhaupt nicht sagen. Also wird in der Regel irgendwo zwischen 70.000 Kubik und null. Also wir haben tatsächlich auch schon ein Jahr gehabt, wo wir gar nicht fahren mussten. Im letzten Jahr waren es wieder so um die 25.000 bis 30.000 Kubik. Das ist schon immer eine richtige
Wahnsinn. Wahnsinn, oder?
Ja.
Und ja auch, wir hatten das, glaube ich, auch schon mal in der Podcast-Folge, auch ein finanzieller Kraftakt, ne?
Ja, also dieses Jahr sind wir wieder bei rund 190.000 Euro nur, damit der Badestrand quasi da ist, wo er hingehört.
Also dann, wie gesagt, nehmt euch lieber eine Besitzkarte vom Eissalon mit nach Hause als Erinnerung, liebe Hörer und Hörerinnen. Das ist ein sehr, sehr wertvoller Sand, auf dem wir da gerade alle liegen. Ja, und dann hast du auch, Annabelle, gesagt, so, es geht ja auch so um den Schutz der Tiere. Wie ist denn das? Ich meine, wir kriegen das ja auch immer wieder mal mit, auch in tollen Fotos. Zum Beispiel, dass Seehunde gesehen werden und man es vielleicht nicht richtig einschätzt, ob es denen gut geht, ob es denen schlecht geht, ob die Hilfe brauchen. Landet sowas bei euch?
Ja, genau. Also das ist natürlich auch super. Hier auf Wangerooge kann man ganz viele tolle Tiere beobachten, unter anderem eben auch Seehunde und ab und zu vielleicht auch mal eine Kegelrobbe. Ja, wir bekommen da immer sehr viel Meldung, wenn ein Seehund auf Wangerooge ist. Die Gäste rufen da sehr gerne bei uns an. Das ist nicht unbedingt immer notwendig, aber wir freuen uns dann natürlich trotzdem zu hören, wenn ein Seehund am Strand liegt. Da muss man dann immer genau prüfen, ob da jetzt was gemacht werden müsste. Wir haben ja hier die Seehundretter auf Wangerooge, die sind wirklich geschult und dafür trainiert, zu entscheiden, ob ein Seehund, ob dem geholfen werden müsste oder nicht. Aber als Gast gibt es auch so ein paar Regeln, die man eben befolgen kann, wenn man einen Seehund sieht. Natürlich darf man sich auch erstmal ein bisschen freuen, einen gefunden zu haben. Aber das Wichtigste ist wirklich immer Abstand halten. Also so 300 Meter, das unterschätzt man auch gerne. Das ist eigentlich schon eine ziemlich große Strecke. Gerne Abstand halten, das brauchen die am meisten. Das sind wilde Tiere, auch wenn sie sehr süß sind. Aber der Abstand, der ist da auf jeden Fall sehr wichtig. Und auf gar keinen Fall anfassen. Also natürlich, da kann man auch mal ein Foto machen, aber einfach mit genügend Abstand zwischendrin. Tiere nicht anfassen, die sind wild. Und die müssen auch nicht bewacht werden. Also ein Seehund muss jetzt nicht beobachtet werden, um sicherzugehen, dass er seinen Weg ins Wasser wieder findet. Das sind wilde Tiere. Die wissen eigentlich meistens schon, was sie machen müssen. Es gibt dann so unterschiedliche Zeiträume. Wenn wir natürlich Jungtiere hier haben, das heißt, wenn man jetzt einen jungen Seehund, einen sehr kleinen Seehund zwischen Juni und August, also zum Beispiel jetzt gerade auch noch, findet, da dann gerne einmal bei der Seehundstation anrufen. Die prüfen dann, die schicken einen Seehundretter hier von der Insel los, der dann einmal schaut, ob es sich vielleicht um einen Heuler handeln könnte. Das bedeutet eben, dass die Mutter das Jungtier verlassen hat. Es kann auch hauptsächlich durch menschliche Störungen eben passieren, dass sich die Seehunde gestört fühlen und deswegen ihre Jungen verlassen. Also es ist eine Fluchtreaktion, die dann auftritt. Mhm. Da darf dann gerne mal bei der Seehundstation in Norden-Norddeich direkt angerufen werden. Aber außerhalb dieser Zeit, also so von September bis Mai, der Großteil des Jahres sind es eigentlich selbstständige Tiere, die sich um sich selbst kümmern können. Da muss dann nicht angerufen werden, außer man sieht jetzt halt, okay, der hat wirklich sichtbare Verletzungen und braucht wirklich Hilfe. Ansonsten kann man sie auch einfach in Ruhe lassen und sich einfach an der Sicht des Seehunds erfreuen.
So, und das fand ich jetzt, das waren jetzt schon mal zwei Zahlen, die du mit reingegeben hast, oder zwei Einordnungen. Also 300 Meter sind 300 Meter und keine 30 Meter.
Genau, das muss man sich echt immer überlegen. Also lieber ein bisschen mehr Abstand und auch, wenn sie mal sehen, dass andere Leute vielleicht ein bisschen näher sich am Seehund aufhalten, dann auch gerne mal Bescheid sagen, die wirklich in Ruhe zu lassen.
Und eben auch nochmal dieser Zeitraum, ne? Also wir mit Blick eben auf unseren schönen Herbst, also wenn ich so zwischen September und Mai eben Seehunde sehe, dann ist in der Regel also wirklich alles in Ordnung, ne? Und man muss da keine Sorge haben. Ist immer so ein, klar, es gibt manchmal auch so, haben wir auch schon alles erlebt, ne? Das heißt, auch der ist jetzt da nicht im Wasser, kann der überhaupt überleben, ne? Wenn der an Land ist. Ja, kann er erstmal, ne?
Ja, die ruhen sich halt ganz normal auf dem Sand aus, wie wir auch. Manchmal sind sie halt ein bisschen ungünstig, da liegen sie irgendwie direkt am Badestrand. Muss man dann auch mal schauen, dass die einfach nicht gestört werden. Aber die können sich auch ganz selbstständig bewegen. Ja. Und meistens handelt es sich um einen ganz normalen Seehund, der dann auch seinen Weg ins Wasser wieder zurückfindet.
Wenn das ein Seehund ist, der den Weg nicht normal ins Wasser zurückfindet, werden die Seehunde bei uns übrigens mit dem Flugzeug ausgeflogen und kommen dann von da aus in die Seehundstation nach Norddeich.
Oh, wow. Okay. Auch ein interessanter Hinweis. Das heißt, also da wird dann schon direkt gesagt, okay, bevor wir jetzt irgendwas verkehrt machen, lieber einmal beim Profi nachgucken.
Ja, also Heuler, die alleine gelassen worden sind, was Annabelle eben sagte, oder eben verletzte Tiere, die bringen dann unsere Seehundretter zum nächsten Inselflieger.
Auch dazu hatten wir schon eine Folge, die wir mal sehr empfehlen können. Also auch noch, gerne nochmal die Folge mit den Inselfliegern reinhören. Ja, Annabelle, gut, Seehunde sind das eine. Jetzt haben wir noch andere Tiere im Wattenmeer. Bekommt ihr auch schon mal Anrufe, wenn andere Tiere, kranke Tiere, tote Tiere gefunden werden oder wo auch gefragt wird hier, wie soll ich mich richtig verhalten?
Ja, wir sind ja schon so die Anlaufstelle. Es liegt ja auch nahe, da einmal im Nationalparkhaus anzurufen. Wir haben natürlich auch sehr viele Vögel hier. Da kommt auch immer mal ein verletzter Vogel auf. Und da gilt eigentlich genau dasselbe. Also wenn ihr mal einen verletzten Vogel hier auf Wangerooge findet, einfach Abstand halten, nicht anfassen und in Ruhe lassen. Wenn jetzt ein Vogel in einem super ungünstigen Ort liegt, also mitten auf dem Fahrradweg oder auf der Straße oder am Badestrand, dann kann auch gerne mal bei den Naturschutzwarten vom Mellumrad angerufen werden. Die sorgen dann dafür, dass er an einen ruhigen Ort kommt. Aber wenn er sowieso schon in der Salzwiese liegt und seine Ruhe hat, dann muss auch da eigentlich nichts gemacht werden. Und generell gilt auch einfach immer, Tiere nicht anfassen, nicht zu uns bringen ins Haus. Wir können die im Haus eigentlich auch nicht versorgen und gerne mal Bescheid sagen, aber auch nur, wenn es wirklich nötig ist.
Ja, und dann auch das ist eben vielleicht auch etwas, was man lernt, ne? Dass auch das zur Natur mit dazugehört, das Leben und das Sterben, ne?
Auf jeden Fall. Und wir können hier halt wirklich viele besondere Sachen beobachten, gerade bei den ganzen Vögeln. Also die Küken, die hier immer auch sehr schön zu beobachten sind. Und man muss einfach alles so lassen, wie es ist und einfach in Ruhe lassen. Das ist wirklich schon so das Wichtigste. Natur, Natur sein lassen ist so ein bisschen das Motto des Nationalparks.
Ja. Du, jetzt haben wir über den Nationalpark gesprochen, über das Wattenmeer. Jetzt lass uns doch nochmal ins Nationalparkhaus reingehen. Du bist dort Hausleiterin. Was machst du? Wie sieht so dein Arbeitsalltag aus?
Genau, also ich bin jetzt, wie gesagt, seit letztem Jahr hier. Ich habe ganz viele unterschiedliche Aufgaben. Wir sind ein relativ großes Team. Wir haben insgesamt 3 feste MitarbeiterInnenstellen. Wir sind eigentlich ganzjährig hier. Dann haben wir noch 2 Freiwillige, die ein freiwilliges ökologisches Jahr eben machen. Die sind immer so für ein Jahr hier. Und dann haben wir meistens noch so 2 oder 3 PraktikantInnen, die eben durch das Studium Pflichtpraktikum machen müssen. Das heißt, wir sind ein recht großes Team. Es muss auch koordiniert werden. Und wir organisieren eben ganz viele unterschiedliche Veranstaltungen, unterschiedliche Arten von Führungen. Das ist jetzt irgendwie Inselführung oder Nachtwanderung oder eben auch Wattwanderung. Das ist wahrscheinlich so das größte Angebot, was wir haben. Wir machen aber auch Bastelnachmittage und Veranstaltungen für Kinder. Und genau, das muss eben alles koordiniert werden, dass das auch ganz gut klappt. Gerade in der Hochsaison haben wir wirklich auch viele Gäste. Und wir haben natürlich auch eine Ausstellung. Wir sind ganzjährig geöffnet. Also wir haben eigentlich immer auf, außer montags. Und wir sind auch kostenlos. Das heißt, man darf gerne immer vorbeikommen, sich die Ausstellung anschauen. Da geht es um den Vogelzug. Also unsere Ausstellung heißt 6 aus 190. Das heißt, wir haben eben 190 Zugvögel hier im Wattenmeer und wir stellen euch bei uns in der Ausstellung 6 unterschiedliche davon vor. Wir haben aber auch ganz viele andere Informationen zu Wangerooge, wie zum Beispiel, dass Wasser hierher kommt. Und wir haben auch einen Salzwasserraum mit einem 800-Liter-Aquarium. Das heißt, selbst wenn man keine Zeit hat für eine Wattwanderung, kann man sich da einige der Wattbewohner auch gerne mal anschauen. Genau, wir haben ganzjährig geöffnet, wir sind auch barrierefrei und eben kostenlos. Von daher ist es wirklich ein schönes Angebot für jedes Alter und auch eigentlich zu jedem Wetter. Wir haben auch einen Filmraum, da kann man ganz viele unterschiedliche Filme und Dokumentationen zum Wattenmeer und zum Meeresschutz sehen. Also eigentlich ist da immer für jeden was dabei.
Stark. Ja, super. Und danke, dass du uns da mal so einen Einblick gegeben hast. Also gerade das Aquarium finde ich ja extrem spannend. Und ja, man muss nicht immer nur so dann gehen, wenn es regnet und man sich überlegt, was mache ich jetzt noch, sondern schaut einfach mal rein, wenn ihr nachmittags vom Strand kommt. Wie lange habt ihr auf?
Wir haben eine Sommersaison, da sind wir immer von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Und im Winter haben wir von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr auf. Am Wochenende dann auch nochmal ein bisschen verkürzt, aber das findet ihr eigentlich immer online, auch auf unserer Website oder im Veranstaltungskalender. Da könnt ihr auch mal nachschauen, in welcher Zeit ihr gerade da seid, wann wir da geöffnet haben.
Ja, und welche tollen Veranstaltungen es auch dann gibt. Ne? Also wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes. Aber Annabelle, auf eine Veranstaltung müssen wir auf jeden Fall hinweisen, auch wenn es bis zu der noch ein bisschen was dauert. Aber du gibst mir hoffentlich recht, dass das echt, ich würde mal sagen, das Highlight ist die Zugvögeltage. Wann gehen die los?
Genau.
Und was sind die Zugvögeltage?
im August gehen auch unsere Vorbereitungen direkt los für die Zugvogeltage. Das ist wirklich ein Highlight, vor allem eher so am Ende der Saison im Oktober. Also dieses Jahr feiern wir die Zugvogeltage vom 11. bis zum 19. Oktober. Und die werden nicht nur hier bei uns auf Wangerooge gefeiert, sondern im ganzen Nationalpark Wattenmeer. Das heißt, wir haben ungefähr so 350 Veranstaltungen in der ganzen Wattenmeer-Region hier in Niedersachsen. Das heißt, selbst wenn ihr nicht auf Wangerooge wohnt oder hier zu Besuch kommt, wenn ihr an der Küste lebt, findet ihr vielleicht trotzdem eine spannende Veranstaltung in eurer Nähe. Und das ist eine ganze Woche, wo eben unterschiedliche Veranstaltungen zu den Zugvögeln, die wir hier haben, eben stattfinden. Und da ist eigentlich auch immer für jeden was dabei.
Annabelle, und jetzt für die, die von dem Thema noch keine Ahnung haben, die normalerweise Urlaub in den Bergen machen. Lass uns doch nochmal ganz kurz schauen, was sind überhaupt Zugvögeltage? Was sind Zugvögel? Wann reisen die? Warum? Und was ist der Anlass?
Ja, die Vögel, die wir hier auf Wangerooge haben, sind nicht unbedingt alle Zugvögel, aber die meisten eigentlich schon. Und ein Zugvogel ist einfach ein Vogel, der im Sommer im Norden brütet. Das könnte jetzt Nordeuropa sein oder Sibirien oder auch Grönland. Das heißt, da brüten sie, ziehen ihre Jungen auf. Und im Winter, wenn es hier bei uns in Deutschland eher kalt ist, ziehen sie in den Süden. Das könnte jetzt Südeuropa sein oder Westafrika oder auch Südafrika. Und auf dem Weg dahin machen sie hier im Wattenmeer halt. Das heißt, zweimal im Jahr, einmal auf dem Weg ins Brutgebiet und einmal auf dem Weg in die Überwinterung, kommen die Zugvögel hier im Wattenmeer vorbei. Wir sagen immer so ein bisschen, es ist die Tankstelle für die Zugvögel, denn so ein Vogel, der fliegt so ungefähr 4.000, 5.000 Kilometer eine Strecke, zum Beispiel aus Westafrika hierher. Das macht er in 4 bis 5 Tagen und in der Zeit verliert er, also manche von den Arten, das ist natürlich auch immer artenspezifisch, verliert er so die Hälfte seines Gewichts, kommt dann hier an und hat dann zwei wichtige Aufgaben. Er muss einerseits ganz viel fressen und dafür ist das Wattenmeer eben wirklich ein Buffet. Da darf er sich alles aussuchen an Muscheln und an Würmern und an Schnecken, die es hier so gibt. Und die zweite wichtige Aufgabe ist eben, sich auszuruhen. Das heißt, bei Niedrigwasser sind die Vögel immer im Wattenmeer, fressen, fressen, fressen und bei Hochwasser sitzen sie dann in der Salzwiese und ruhen sich aus, sind so ungefähr 2 Wochen dann hier und fliegen dann weiter in den Norden oder in den Süden, je nachdem, wo sie gerade lang fliegen. Und genau, also das heißt, hier bei uns, Wangerooge liegt direkt am Ostatlantischen Zugweg. Das ist so die Strecke. Auf der Welt gibt es auch andere Zugstrecken, aber die Vögel, die wir hier auf der Insel haben, die verfolgen meistens so die Strecke. Und deswegen ist das Wattenmeer so wichtig und deswegen ist auch der Schutz des Wattenmeers so wichtig, weil ohne diese Tankstelle, ohne diese Pause, die die Vögel machen können, würden sie das gar nicht schaffen. Und das Ökosystem wäre auf jeden Fall gefährdet.
Also ganz lieben Dank. Ich finde das echt auch nochmal wichtig, das tolles Bild mit der Tankstelle, sich das zu überlegen. Die verlieren die Hälfte ihres Gewichtes und brauchen einfach Futter, Futter, Futter und auch Ruhe. Und ja.
Also das ist wirklich besonders, was die Vögel leisten. Das muss man sich auch mal vorstellen, einfach biologisch, das zu schaffen für so einen kleinen Vogel, das ist wirklich bemerkenswert.
Absolut, absolut. Und das ist eben das Schöne, diese Veranstaltungen, die es rund um die Zugvögeltage gibt. Das ist natürlich auch so ein bisschen, dass man was darüber erfährt und erklärt bekommt und gerne auch ein Fernglas mal mitbringen und sich die Vögel anschauen. Aber es ist eben auch ein ganz besonderes Erlebnis, weil es so unfassbar viele sind. Und das ist einfach auch ein tolles Bild, wenn man dann sieht, wie wirklich hunderte, tausende Vögel dann im niedersächsischen Wattenmeer sind und diese Tankstelle für ein paar Tage oder Wochen besuchen, ne?
Der Oktober ist wirklich eine super Zeit, weil da erwischen wir die Vögel halt, während sie auf dem Weg in ihr Wintergebiet sind. Man kann sie auch im Mai ganz gut beobachten, da ist dann auch immer der Weltzugvogeltag. Aber im Oktober kann man hier auf Wangerooge auch wirklich toll die Vögel beobachten. Und selbst wenn man schon öfter auf Wangerooge war, vielleicht hat man das noch nicht so erlebt. Ich hatte das auch letztes Jahr, bin ich pünktlich zu den Zugvogeltagen hierher angekommen und konnte mir das irgendwie gar nicht so vorstellen. Aber wenn man einmal mit einem Vogelexperten unterwegs gewesen ist oder einer Vogelexpertin, dann versteht man auch, wo sie sitzen und auf einmal sieht man die Vögel überall.
Mm-hmm. Gibt es eine besondere Veranstaltung, die du unseren Hörern ans Herz legen möchtest von den Zugvögeltagen? Darfst du schon so ein bisschen was verraten?
Ja, also das Programm steht eigentlich auch immer ab Januar schon fest, weil es so ein Riesenaufwand ist, sowas zu organisieren. Es gibt viele Veranstaltungen, die man besuchen kann als Gast. Es gibt aber auch für Vogelexperten, also für alle OrnithologInnen, Auch eine super Veranstaltung. Und zwar findet während den Zugvogeltagen auch immer der Aviathlon statt. Es ist im Endeffekt wie so ein Marathon, kann man sich vorstellen, wo in einer Woche alle Arten erfasst werden, die gesehen werden. Auch nicht nur hier auf Wangerooge, sondern auf allen Inseln und auch am Festland. Und die Regionen kreieren dann so ein bisschen ihren eigenen Wettbewerb. Sie treten gegeneinander an und erfassen halt einerseits die Artenvielfalt hier, versuchen aber auch alle Vögel zu finden, die es so gibt. Als Beispiel, jetzt letztes Jahr 2024 wurden insgesamt 156 Arten verzeichnet, hier auf Wangerooge. Das sind wirklich viele unterschiedliche Arten von Vögeln, nur in dieser einen Woche. Letztes Jahr haben wir leider nur den zweiten Platz belegt nach Norderney. Wir waren aber auch schon mal Sieger. Das heißt, jedes Jahr wird immer sehr viel Mühe und Aufwand betrieben, um wirklich alle Vögel zu finden, die gerade hier auf der Insel sind.
Ja, hast du noch so ein paar Tipps, wie ich während der Zugvögeltage die Vögel beobachten kann für uns?
Ja, wir haben ganz viele unterschiedliche Veranstaltungen, wo auch wirklich von klein bis groß alle irgendwie Vögel beobachten können. Wir haben vom Nationalparkhaus aus eine Inselrallye, da können dann die Familien eigentlich auch selbstständig so ein bisschen die Insel zum Thema Vögel erkunden. Man kann aber auch mit unserem Nationalpark Ranger Vögel beobachten, das heißt direkt rausgehen. Wir bringen auch Ferngläser mit und Spektive, das heißt man braucht auch keine besondere Ausrüstung, man kann einfach mitkommen und sich die Vögel vom Experten oder der Expertin zeigen lassen, das ist wirklich auch immer besonders. Wir haben aber auch ein paar Expertenvorträge, zum Beispiel auch gemeinsam mit einer friesischen Teestunde, wo dann zu dem diesjährigen Zugvogel des Jahres, gibt immer so einen Titelvogel, ein bisschen was erzählt wird. Dieses Jahr ist es die Sturmmöwe, ist der häufigste Brutvogel, den wir haben im Nationalpark. Deswegen ist er auch dieses Jahr der Titelvogel. Und da haben wir einen Experten, Florian Packmoor von der Nationalparkverwaltung, hier bei uns auf Wangerooge. Wir essen dann Kuchen, trinken eine Tasse Tee und erfahren ganz viel zum Thema Sturmmöwe. Aber unser absolutes Highlight, was ich wirklich jedem empfehlen möchte, das ist am Ende der Woche dieses Jahr am Freitag. Das ist unser Vogelzug. Das hatte Rika ja vorhin auch schon erwähnt. Und wir fahren mit der Inselbahn, die auch Partner der Zugvögeltage hier ist, in die Salzwiese. Also jeder, der schon mal mit der Bahn nach Wangerooge gefahren ist, von der Fähre, den gleichen Zug nehmen wir. Wir fahren die Strecke auch nochmal und stoppen dann immer ab und zu. Und dann haben wir natürlich in jedem Waggon einen Vogelexperten oder eine Vogelexpertin mit dabei und beobachten eben die Vögel gemeinsam vom Zug aus in der Salzwiese. Also es ist wirklich eine einzigartige Art und Weise, einerseits die Salzwiese zu besuchen, das kann man normalerweise auch nicht tun, und auch wirklich einfach die Vögel mal zu beobachten und was Neues zu lernen und diese besondere Vogelwelt, die wir hier auf Wangerooge haben, einfach mal selbst zu erleben.
Also Annabelle, ganz lieben Dank, aber jetzt müssen wir den Hörern auf jeden Fall erklären, mit dem Zug nach Wangerooge kommen. Wie hast du das gemeint?
Ja, genau. Also wenn man mit der Fähre hier ankommt, man kann natürlich auch laufen, aber die meisten Gäste nehmen ja die Inselbahn, die uns dann nach Wangerooge in den Ort bringt. Und
die ist wie lange unterwegs? Hast du es mal gemessen?
Ich weiß nicht, ich würde so sagen, 20 Minuten kommt es hin.
Echt?
Ja.
Ja.
Okay, mir kam es so viel kürzer vor. Deswegen habe ich jetzt gerade gedacht, das ist so eine witzige Geschichte, dass es eben so einen Zug gibt. Eigentlich geht man einmal quer rüber und ist dann da. Aber ja, 20 Minuten, okay.
Genau, und bei den Zugvogeltagen mieten wir den ganzen Zug. Das heißt, der ist dann auch wirklich nur für die Vogelbeobachtung gedacht. Und wir bringen ganz viele interessante Informationen mit. Aber am wichtigsten ist es einfach, die Vögel mit den eigenen Augen mal zu entdecken, da ein bisschen was drüber zu lernen und auch die Vielfalt zu erkennen.
Schön, also ihr seht, es gibt ganz, ganz viele Gründe, im Herbst auf die Insel zu kommen. Und Annabelle, aber was wir jetzt wirklich gerne in diesem Podcast noch nutzen möchten, wir möchten gerne noch so ein paar Minuten mit dir über dich sprechen. Das musst du jetzt leider aushalten, aber ich finde, deine Geschichte ist so, so spannend und so toll.
Ja, sehr
gerne.
Du
bist 28 Jahre alt und es ist nicht deine erste Insel.
Ja, genau. Ich bin 28. Ich habe vorher schon auf ein paar unterschiedlichen Inseln gewohnt. Ich habe auch mal einen Sommer lang auf Malta gewohnt. Das war auch ganz wild. Aber letztes Jahr habe ich auch in Kanada auf einer sehr einsamen Insel gewohnt, habe da Walforschung gemacht im Rahmen meines Zusatzstudiums. Musste ich so ein Projekt machen und war 2 Monate dort und habe die Wale beobachtet. Das war wirklich ein besonderes Erlebnis. Da bin ich auch sehr dankbar drum. Und von dort nach Wangerooge, da war Wangerooge wirklich schon ein riesiges Upgrade. Wir haben hier fließendes Wasser, wir haben hier Strom, wir kommen hier gut an unsere Lebensmittel. Also von daher konnte ich mich sehr gut hier auch an die Insel gewöhnen.
Das heißt, du warst vorher auf einer Insel in Kanada ohne Strom und ohne fließendes Wasser?
Ja, genau. Also wir hatten natürlich Solarstrom, aber wir waren eigentlich nicht wirklich irgendwie verbunden ans Festland dort. Wir mussten uns die Lebensmittel immer liefern lassen, haben im Zelt geschlafen und es war wirklich wunderbar. Also wer mal die Gelegenheit hat, nach Kanada zu kommen, das kann ich auch jedem nur empfehlen. Und für mich war das so besonders, einfach wirklich 2 Monate in der puren Natur zu wohnen und eben die Wale beobachten zu können. Das war wirklich sehr, ja, traumhaft. Ich bin sehr froh, dass wir hier auf Wangerooge, also hier im Wattenmeer haben wir ja auch Schweinswale, direkt vom Nationalparkhaus steht ein Pottwalskelett. Das heißt, irgendwie hat sich das auch so gefügt und sollte, glaube ich, auch ein bisschen so sein.
Ich kann mir vorstellen, als du dich beworben hast, dass da vielleicht der ein oder andere auch gedacht hat, ach, so eine junge Frau, ob die sich auf so einer Insel nicht so einsam fühlt. Aber da konntest du sagen, Leute, da habe ich anderes hinter mir, ne?
Ja, genau. Also ich muss vielleicht an Rika fragen, was sie sich gedacht hat, als sie meinen Lebenslauf gesehen hatte. Ich habe mich aber tatsächlich auch von der Insel, also von Finn Island in Kanada auch beworben. Das mussten wir dann auch so ein bisschen regeln, dass das Internet da auch mitspielt. Wir hatten aber eigentlich recht gutes Internet dann dort auch, zum Glück. Und dann konnte ich mein Bewerbungsgespräch praktisch von der einen Insel zur anderen Insel auch machen.
Ach, stark. Ja, dann müssen wir gleich Rika auch nochmal was zu fragen. Was hast du vor Kanada gemacht? Was hast du studiert?
Ich habe einen Master in Umwelt und Entwicklung. Ich habe 4 Jahre in Norwegen gewohnt, da habe ich eben studiert und auch gearbeitet. Erst an der Universität Oslo und dann habe ich so ein bisschen in der urbanen, nachhaltigen Stadtentwicklung gearbeitet. Das heißt, ich habe vor allem mit Jugendlichen gearbeitet und da eben Projekte zum Thema Umweltschutz in der Stadt eben durchgeführt. Auch europaweit, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber irgendwann wollte ich die Stadt auch verlassen. Wenn man ein Naturmensch ist, dann ist das auch ein bisschen anstrengend. Es waren mir auch irgendwie zu viele Leute und deswegen bin ich hier auch ganz happy. Vor allem hier im Winter hat man wirklich seine Ruhe. Und auch hier kann ich eben viel mit jungen Leuten arbeiten. Also im Nationalparkhaus haben wir unglaublich viele Gäste, die eben Schulklassen sind, also Schüler und Schülerinnen, die sich hier auch über das Wattenmeer ein bisschen was erzählen lassen wollen. Das konnte ich da dann ganz gut verbinden. Und dann habe ich letztes Jahr noch so ein Zusatzstudium gemacht in ökologischer Datenerhebung. Also ich bin eigentlich Geisteswissenschaftlerin, konnte dann da aber so ein bisschen biologisches und ökologisches Wissen mir aneignen, was auch eben ganz wichtig ist. Hier im Nationalpark wird sehr viel kartiert. Das heißt, wir arbeiten auch viel mit Daten. Und wir sind natürlich die Anlaufstelle für Gäste, denen immer direkt zu erklären, was sie halt da draußen sehen. Und deswegen hat das dann ganz gut zusammengepasst auch.
Also du siehst das schon und liebe Hörer, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber ich bin total begeistert. Ich finde solche Lebenswege immer so spannend und gerade auch, wenn man ja so überlegt, was möchte ich machen? Du sitzt jetzt im Strandkorb, denkst mir, ist echt schön hier, würde ich gerne leben. Wie kann denn so ein Leben ausschauen? Und das finde ich ganz toll, dass du uns da mal so einen kleinen Einblick reingibst. Mich würde jetzt noch interessieren, wenn du sagst, es war dir auch wichtig, immer in der Natur zu sein und dass es auch bei deiner Berufswahl eine Rolle spielte. Jetzt bist du Hausleiterin vom Nationalparkhaus. Ist dein Arbeitstag, Alltag so, dass du wirklich während der gesamten Öffnungszeiten im Haus bist und da arbeitest? Oder hast du die Chance, mit dieser Stelle, die du jetzt inne hast, auch noch viel in der Natur zu sein?
Es ist zum Glück sehr abwechslungsreich. Also jeder Tag sieht auch einfach anders aus. Ich bin sehr viel draußen. Wir sind im Haus 3 WattführerInnen. Wir haben auch noch andere WattführerInnen hier auf Wangerooge, mit denen wir auch gut zusammenarbeiten. Aber wir machen eigentlich zu dritt immer die Wattführungen. Und dadurch, dass man eben einen Schein gemacht haben muss, um Wattführer oder Wattführerin sein zu können, kann das nicht jeder machen. Das heißt, wir teilen uns das eigentlich immer auf. Das heißt, ich bin sehr viel im Watt, was wirklich auch schön ist. Man sieht ja auch jedes Mal was Neues. Also selbst wenn man 5 Wattwanderungen in der Woche macht, kann man immer noch was Neues entdecken. Aber natürlich bin ich nicht ganz so viel draußen wie mein Team. Ich mache nicht alle Führungen unbedingt und muss mich eben auch um die administrativen und organisatorischen Sachen kümmern. Aber es ist auch nicht so schlimm. Hier auf Wangerooge gibt es ganz kurze Wege. Ich fahre 2 Minuten mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das heißt, selbst wenn ich einen Tag im Büro verbringen muss, kann ich danach trotzdem noch an den Strand oder mich hier auf der Insel ausruhen.
Was war so dein erster Eindruck, als du auf Wangerooge angekommen bist?
Also ich bin ja im September angekommen, da war schon noch einiges los. Da musste ich wirklich sagen, okay, man hat direkt das Nationalparkhaus noch so in der Hochsaison mitbekommen, ganz viele Schulklassen. Es kann auch ruhig mal ein bisschen lauter werden bei uns im Haus. Mir hat die Insel sehr gut gefallen. Im Oktober ist es wirklich einfach richtig schön hier, auch vom Wetter. Man denkt ja immer so, okay, dann kommt irgendwie der Herbst, aber im Oktober kann man hier richtig schöne Tage noch erleben. Von daher hatte ich direkt einen richtig schönen, positiven Eindruck. Dann kommt natürlich der Winter, aber ich fand hier auf der Inselgemeinschaft gibt es halt auch ganz schöne Aktivitäten. Es gibt so einen lebendigen Adventskalender, wo dann im Dezember jeden Tag eine andere Organisation oder eine andere Familie zu sich einlädt. Das heißt, ich konnte auch direkt Leute kennenlernen. Und wenn man jemand ist, also ich bin auch einfach eine extrovertierte Person, wenn man da Lust zu hat, dann wird man auch direkt sehr herzlich aufgenommen. Von daher habe ich wirklich positive Erfahrungen gemacht, dafür, dass ich auch eigentlich nicht aus Ostfriesland komme. Also ich bin echt sehr herzlich hier aufgenommen worden.
Wie schön. Ja, weil das, ich denke mir das, ne? Das ist ja eine spannende andere Station in Norwegen, Kanada. Deine Familie lebt in Hessen. Ich meine, so einen Schritt dann auch so alleine zu machen, das ist schon auch etwas Besonderes. Ich finde es auch mutig. Und wie schön, dass du uns jetzt so den Eindruck vermittelst, dass du im gewissen Sinn auch angekommen bist und vielleicht auch noch was bleibst, ne?
Ja, genau. Also man muss das auch eben wollen. Also man muss da auch Lust drauf haben. Man kennt sich eben, man kennt sich im Supermarkt, man sieht sich auf der Straße, man kennt all seine Nachbarn, aber für mich ist das wirklich sehr erholsam und ich finde das auch sehr schön. Und ganz fremd ist mir aus Friesland zum Glück auch nicht. Meine Schwiegerfamilie kommt aus Emden. Das heißt, da konnte ich schon so ein bisschen, also meine Schwiegermutter hat dann erzählt, so ein bisschen Ostfriesland für Beginner. Und jetzt mache ich den fortgeschrittenen Kurs, jetzt wo ich auch hier wohne. Also das ist auf jeden Fall, man kannte sich schon so ein bisschen aus. Das heißt, ich bin nicht ganz neu so in der Region. Und auch nicht alleine zum Glück. Und das ist auch ganz schön.
Das ist toll.
Aber hier auf der Insel steckt man natürlich auch manchmal ein bisschen fest. Und da muss man sich eben auch drauf einlassen können. Aber wenn man sagt, oh, man probiert es jetzt mal aus, man lässt sich drauf ein, dann kann da auch was richtig Schönes bei rauskommen.
Also, Rika, jetzt muss ich dich nochmal fragen. Du hast das Bewerbungsgespräch mit oder das Interview geführt mit Annabelle, als sie in Kanada war. Was war so dein Eindruck?
Wir haben in jedem Fall Wale gehört.
Wie toll.
Nee, dazu muss man sagen, dass das Nationalparkhaus ja eine Betreibergemeinschaft ist, also sowohl die Nationalparkverwaltung als der NABU, der Mellumrat und wir als Kurverwaltung hängen damit drin. Also war das sowieso schon wieder ein sehr spezielles Bewerbungsverfahren, was wir da geführt haben. Aber es war definitiv das erste Mal das zweite Mal in unserer Laufbahn hier der Kurverwaltung, dass wir uns im Bewerbungsverfahren mit Zeitumstellung und allerlei befasst haben, aber es hat sich in jedem Fall ja auch gelohnt und ausgezahlt.
Genau, ich glaube, wir haben uns um 7.30 Uhr bei mir morgens getroffen, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, genau.
Stark, stark. Also ich sag's jetzt schon mal, ich wünsche der Insel so ein glückliches Händchen, wie sie mit dir, liebe Annabelle, haben, auch mit dem zukünftigen Bürgermeister, der zukünftigen Bürgermeisterin. Das schon mal vorweg. Aber hast du noch etwas, Annabelle, was du den Hörern mitgeben möchtest, jetzt hier, wo du einmal bei uns im Podcast-Studio bist, wo du sagst, oh, das wäre mir noch ein Anliegen, das möchte ich gerne noch loswerden?
Ja, also ich kann eigentlich nur empfehlen, ganzjährig mal nach Wangerooge zu kommen. Also es ist wirklich in jeder Jahreszeit hier schön. Gerade im Winter hat man auch einfach seine Ruhe hier und man kann diese wunderbare Natur nochmal in einem ganz anderen Licht sehen. Also auch zu den Zugvogeltagen, das ist wirklich was Besonderes, da vielleicht mal zu kommen. Also gerade die Leute, die vielleicht jeden Sommer hier sind, auch mal abseits der Hochsaison uns einen Besuch abzustatten und wirklich die Natur zu genießen. Es gibt auch so viel mehr als jetzt nur Wattwanderungen, ist natürlich auch besonders, aber auch die Insel einfach mal mit einem Experten oder einer Expertin zu erleben, das ist auf jeden Fall meine Empfehlung und sich da auch mal drauf einzulassen, ein bisschen was über die Natur und auch über den Naturschutz hier zu lernen.
Ja, danke schön. Toller Abschluss. Rika, von dir weiß ich ja, dass du eh auch so ein Ganzjahresfan bist und auch diese ruhige Zeit magst, dass du auch gerne die Spaziergänge mit dem Hund magst, auf der Wattseite. Aber ich würde dich gerne auch nochmal so fragen, dein Eindruck, wenn jetzt jemand Neues so auf die Insel kommt. Man hört ja oftmals, dass das so schwierig ist, dann auch integriert zu werden in so eine Gemeinschaft. Ich weiß, meine Eltern haben sich auch riesige Sorgen gemacht, so nach dem Motto, in Gottes Namen, zu den sturen Nordköpfen, was willst du da? Wie ist so dein Eindruck? Wie leicht fällt es Menschen, die Wangerooge als Wohnort auswählen und dann wie Annabelle ganzjährig da sein können? Wie leicht fällt es denen und wie leicht macht ihr es, diesen Menschen in die Gemeinschaft aufgenommen zu werden?
Also klar, dass Friesen oder Ostfriesen so ein bisschen stur sind und mit Sicherheit auch eher wortkarg, das wird uns ja oft nachgesagt, dass das mag schon sein, aber also was ich immer viel höre von Menschen, die dazukommen, dass wir uns da auch mit norddeutscher Kühle immer ein bisschen zu arg kühl für zu kühl halten und es eigentlich gar nicht sind, so will ich es mal sagen. Also ich habe schon den Eindruck, dass in den letzten Jahren viele, die dazugekommen sind und die dazugezogen sind, auch gerade junge Leute in unserer Generation wie Annabelle, schon ankommen. Und also es liegt immer so ein bisschen an einem selber. Wir Norddeutschen neigen ja nicht dazu zu sagen, hallo, sag mir doch mal, wer du bist. Aber wenn jemand kommt und sagt, wer er ist und wo er herkommt und wo er hin will, sind wir schon offen und und sind auch, haben auch Lust daran, mal andere Leute kennenzulernen. So ist es ja nicht. Also ich glaube, da ist unser Ruf schlechter, als wir sind.
Du, es war auch ehrlich gesagt mein Eindruck, ich bin ja nicht auf einer echten Insel, aber wir haben hier im Reiderland so ein kleines bisschen Insellage. Der Emsdollard auf der einen Seite, Holland, Niederlande auf der anderen Seite. Also wenn man das jetzt noch so als Grenze sehen möchte. Und dann haben wir die Ems, die das Reiderland eben auch nochmal von dem Rest vom südlichen Ostfriesland trennt. Und deswegen sagt man hier oft, das ist so eine Insellage. Und mein Eindruck ist, dass sich die Insulaner hier im Reiderland eben auch ganz besonders freuen und sagen, ja, wir müssen zusammenhalten und deswegen auch ganz besonders erzählfreudig sind. Also ich sag mal, so ein Besuch in der Bäckerei, also unter 15 Minuten, gehe ich da nicht raus, ne? Und das hat mich auch sehr gewundert.
Und ich finde, man unterschätzt auch einfach, wie viel man hier auf der Insel machen kann. Also ich glaube, viele denken, naja, du ziehst ja auf die Insel und dann kannst du vielleicht ein bisschen am Strand lesen, aber das war's dann auch. Aber man kann hier so viel machen. Also ich komme gar nicht hinterher, die ganzen Aktivitäten auszuprobieren. Und wenn man da eben Lust drauf hat, dann findet man eben auch die Leute, mit denen man dann gemeinsame Sachen machen kann. Also man muss auf jeden Fall ein bisschen was ausprobieren, aber dann ist es eigentlich auch echt nicht so schwer.
Nee, also wir hatten jetzt auch gerade zu Saisonbeginn so eine Veranstaltung, Vereint vor Ort hieß das. Das hat meine Kollegin aus dem Sozialen organisiert. Das war auch total klasse. Also da haben sich alle Vereine und Kulturgruppen an einem Nachmittag vorgestellt, kleiner Sektempfang. Und alle, die neu auf der Insel sind, konnten sich das mal angucken und konnten gucken, wo man mitmacht. Also das hat auch wirklich Spaß gemacht. Und ich glaube, da sind auch viele neue Wangerogerinnen und Wangeroger fündig geworden, was ihre Freizeit angeht.
Mhm. Auch ein tolles Engagement, eine tolle Idee, dass man eben wirklich diese Vereine mal kennenlernt. Nicht nur zum, sage ich mal, reinschnuppern. Man ist ja auch immer interessiert daran, auch Nachwuchs im Ehrenamt zu haben. Also auch vielleicht mitzumachen, aktiv mitzumachen. Ne? Seid ihr zwei eigentlich irgendwo noch aktiv in irgendwelchen Vereinen? Rika, von dir weiß ich es, aber unsere Hörer vielleicht noch nicht.
Also ich habe in den letzten zwei Jahren mein ehrenamtliches Engagement etwas zurückgefahren. Aber das kann ja jetzt doch wieder kommen.
Das kann jetzt wieder kommen.
Genau, also im Augenblick, ich bin aktiv beim Friesenfestival und beim Friesenwoodstock eben. Und ja, ansonsten hält sich das alles im Augenblick etwas passiv.
Naja, das waren jetzt ja auch für dich besondere Zeiten. Ich glaube, alle sind doch ganz dankbar, dass du das gemacht hast. Also wer es jetzt noch nicht weiß, Rika war übergangsweise in einer Doppelfunktion, Tourismusleitung und Bürgermeisterin. Und da hat ihre Rockstar-Bühnenkarriere ein bisschen drunter gelitten, aber nächsten Sommer greifst du wieder an, ne?
Ob ich das jetzt als Rockstar und Bühne bezeichnen würde, weiß ich nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, nochmal irgendwo ein Bier zu verkaufen.
Ja, neben dem Rosenhaus liegt der Rosenpark. Okay, und wie schaut's bei dir aus, Annabelle? Hast du dich auch schon einem Verein angeschlossen auf der Insel?
Ja, ich bin auch bei der Freiwilligen Feuerwehr. Das liegt daran, dass hier ein paar Kollegen von der Gemeinde, das sind alles meine Nachbarn und Nachbarinnen, die sind auch alle bei der Feuerwehr. Da bin ich irgendwie gar nicht drum rumgekommen, wurde direkt mitgenommen. Und als ich dann erfahren hatte, dass zu dem Zeitpunkt nur 3 Frauen in der Feuerwehr war, da habe ich gesagt, okay, das geht gar nicht. Habe dann direkt noch eine Kollegin mitgenommen und das ist bis jetzt auch echt eine schöne Gemeinschaft. Und dann reite auch ich beim Inselhof, genauso wie Frieda, die das ja bei der letzten Podcast-Folge erzählt hat. Genau, und das nimmt auf jeden Fall auch sehr viel Zeit in Anspruch, macht aber auch richtig viel Spaß. Also man kann sich hier ehrenamtlich, aber auch richtig aktiv auch hier auf der Insel gut beschäftigen.
Ach ja, wir kommen wieder zum Abschluss unserer Folge Inselliebe. Also ich bin jetzt schon wieder ein ganzes Stückchen mehr inselverrückt und inselverliebt. Euch geht's möglicherweise auch so. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Es kommt eine nächste Folge. Also abonniert uns, teilt diesen Podcast gerne mit euren Freunden und freut euch auf den nächsten Monat, wenn wir wieder mit einer Überraschung für euch dabei sind. Ganz lieben Dank.
Ciao.
Bis zum nächsten Mal.
Das war's für heute mit Inselliebe, dem Podcast von der Insel Wangerooge. Wir hoffen, du hast einen kleinen Teil der Insel in dein Herz geschlossen und freust dich schon auf die nächste Episode. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass uns gerne eine Bewertung oder teile ihn mit deinen Liebsten. Bis zum nächsten Mal. Und denk dran, Inselliebe bleibt für immer.